Ja, danke. Und danke, Fritz, für die Lieder, weil irgendwie es fasziniert, dass eigentlich jedes dieser Lieder hat einen emotionalen Moment unseres Bibeltextes eigentlich eingefangen. Also ihr habt sozusagen das Singen der Lieder eigentlich schon ein paar Elemente des Bibeltextes gespürt. Also wie ich den Text mir angeschaut habe, ist mir nicht automatisch ein Lied eingefallen, sondern mir ist eine Geschichte eingefallen, eine ganz alte Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Kennt ihr die Geschichte von diesem großen Schiff, das im dichten Nebel unterwegs ist und auf einmal vor sich so ein schwaches irgendwie Licht durch den Nebel durchschimmern sieht? Ja? Und der erfahrene Seemann erkennt sofort, oh, ein Schiff auf Kollisionskurs. Also wird ein Funkspruch abgesetzt. Achtung, Sie befinden sich auf Kollisionskurs. Ändern Sie den Kurs. Das Gegenüber antwortet auch prompt und funkt zurück. Bestätige Kollisionskurs, ändern Sie den Kurs. Der Kapitän des Schiffes war etwas irritiert von dieser frechen Antwort und fühlte sich bemüßigt, hier einmal etwas klarzustellen. Also lässt er funken. Hier spricht US Navy Kapitän Richard Hammond. Ändern Sie den Kurs. Darauf kam zurück. Hier spricht Josef Meyer. Sie müssen den Kurs ändern. Jetzt war der Kapitän aber so richtig sauer und funkte. Das ist der Flugzeugträger USS Lincoln, das zweitgrößte Schiff der Atlantikflotte. Wir werden von 3 Zerstörern und 3 Kreuzern begleitet. Ändern Sie sofort den Kurs und werden wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Nur wenig später kam die Antwort. Schön für Sie, aber wir sind ein Leuchtturm. Manchmal stecken wir so in unserem eigenen Fahrwasser drinnen und glauben, wir wissen genau, was um uns ist. Und dann müssen wir es doch zugeben, ach Mist, wir haben uns geirrt. In unserer Reise durch die Apostelgeschichte kommen wir heute zu Kapitel 5, die Verse 12 bis 26. Und bis jetzt hat uns Lukas eigentlich so richtig damit hineingenommen, in diese allererste christliche Gemeinde damals in Jerusalem. Wir waren live dabei, wie der Heilige Geist ausgeschüttet wurde und wie Petrus seine allererste Predigt gehalten hat und die Heilung des Gelähmten oder Hoher Rat. Und wir haben vor allem erlebt, wie immer mehr Menschen tatsächlich umkehren, ihre Sünden bekennen und Jesus zu ihrem Herrn machen, sich auf Jesus taufen lassen. Aber neben diesen ganzen spannenden Geschichten haben vor allem diese Gemeinde selbst eigentlich kennengelernt, dass diese ersten Gläubigen wirklich 100% sich auf Gott ausgerichtet haben. Sie waren verankert in Gebet, in Gemeinschaft, in Gottes Wort. Sie waren ein Herz und eine Seele. Sie teilten miteinander, halfen sich gegenseitig, unterstützten einander. Diese erste Gemeinde bestand aus Menschen, die sich einfach Gott zur Verfügung stellten und durch die man Gott begegnen konnte. Und Gott wirkte unter ihnen und durch sie in dieser ganzen Stadt. Und in unserem heutigen Text nimmt uns Lukas so wieder an der Hand und beschreibt uns, was sich da damals in der Stadt abgespielt hat. Währenddessen, das ist das, was wir letzte Woche gehört haben, die Ereignisse, währenddessen vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder im Volk. Die Gläubigen trafen sich im Tempel in der Säulenhalle Salomos. Doch niemand sonst wagte sich ihnen dort anzuschließen, obwohl sie bei allen hochgeachtet waren. Und immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen. Das Wirken der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Barren auf die Straße trug, nur damit der Schatten von Petrus auf sie fiel, damit, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Leute aus den unbelegerten Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und die von bösen Geistern Besessenen. Und alle wurden geheilt. Und wenn ich das so lese, dann staune ich ehrlich gesagt über die Verwandlung, die sich hier in wenigen Wochen eigentlich vollzogen hat. Nur wenige Wochen ist es her, dass sich die Jünger ganz unter sich in verschlossenen, abgedunkelten Räumen irgendwo da getroffen haben, sodass sie bloß nicht auffallen, sozusagen. Und nun sind sie in positiver Weise eigentlich das große Stadtgespräch. Und sie treffen sich ganz offen und gut sichtbar regelmäßig im Tempel, in der Säulenhalle, also in den öffentlichen Gebäude sozusagen, ja. Und werden dort sogar in Ruhe gelassen, ja. Die können dort wirklich sein, so unter sich. Und sie werden hochgeachtet. Und sie werden mehr und mehr, immer mehr Menschen finden zum Glauben an Jesus. Und Lukas betont es hier, es sind nicht nur Frauen und nicht nur Männer, es sind Männer und Frauen. Es geht ja quer durch die Gesellschaft. Alle werden angesprochen davon. Und das Volk liebt sie. Denn diese Jesus-Menschen sind für eine Sache bekannt. Hier gibt es Heilung. Hier ist ein Ort, wo man Heilung findet. Wo Krankes heil werden kann. Wo Besessene frei werden können. Ein Ort, wo man als Kranker hinkommen kann, wo man als Besessener hinkommen kann und Heilung und Freiheit finden kann. Vor vielen Jahren habe ich einmal ein Buch entdeckt, also vor sehr vielen Jahren, so schaut das Buch auch aus, und es hat den Titel Liebe, Annahme und Vergebung, Impulse für das Leben in der Gemeinde von Jerry Cook. Und er schreibt in dem Buch, dass sehr viele Gemeinde als Organisation oder als Arbeit verstehen. Ja? Sozusagen ein etwas, wo man quasi hinkommt, um dort für Gott zu arbeiten. So quasi eine Arbeitsstelle. Ich komme her, um hier für Gott zu arbeiten, um hier Gott zu dienen. Aber er schreibt dann, dass Gemeinde eigentlich als ein Ort gedacht ist, an dem Menschen heil werden. Ein Ort der Liebe, der Annahme und der Vergebung. Ein Ort, wo Menschen neue Kraft bekommen, ihren Blick auf Jesus ausrichten, ausgerüstet werden, damit sie im Namen Jesu den Menschen dieser Welt dienen können. Es ist sozusagen eigentlich kein Arbeitsort, sondern eigentlich ein Ausbildungscenter sozusagen, ja? Ein Ausrüstungscenter. Und ich weiß noch, wie ich das damals gelesen habe, weil ich dachte, boah, das klingt irgendwie echt schön. Ich habe ehrlich gesagt ich habe sehr viel Gemeindegeschichte erlebt, ja, und ich habe ehrlich gesagt auch viele negative Sachen von Gemeinden erlebt, ja, wo ich mir gedacht habe, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wirklich alle, die ich in meinem Leben schon begegnet bin, sagen würden, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo man heil wird. Ich glaube, viele würden auch sagen, das ist ein Ort, wo man krank wird, ja? Wo man in Arbeit eingedeckt wird, wo es Streitereien gibt, Eifersüchteleien gibt, Konflikte gibt, ja? Wo es Burnout gibt. Aber die erste Gemeinde war bekannt dafür, wenn du ein Problem hast, geh dorthin. Dort ist Heilung. Dort ist Freiheit. Diese erste Gemeinde war ein Ort, wo Menschen heil wurden. Und eigentlich könnten wir jetzt hier an diesem wunderschönen Ausblick noch ganz lange verweilen. Aber Lukas hat andere Pläne mit uns. Und er schwenkt wieder mal die Kamera herum. Und wir sehen eine kleine Gruppe, für die das alles überhaupt kein schöner Anblick war. Der hohe Priester und seine Begleiter, die Sadduzäer, waren von Neid erfüllt. Und sie ließen die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Die ganze Stadt sah, wie Gott durch die Apostel am Wirken war, aber die Obrigkeiten sahen es nicht und machten dem sozusagen mit ihren Methoden einfach ein Ende und warfen die Apostel ins Gefängnis. So, jetzt ist Ruhe, dachten sie. Aber Gott sah das irgendwie ein bisschen anders. Doch in der Nacht kam ein Engel des Herrn, öffnete die Gefängnistore und führte die Apostel hinaus. Und dann sagte er zu ihnen, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Daraufhin gingen die Apostel bei Tagesanbruch in den Tempel und begannen zu lehren. Als der hohe Priester mit seinem Gefolge eintraf, riefen sie den Hohen Rat und die Ältesten Israels zusammen und dann wollten sie die Apostel zum Verhör vorführen lassen. Doch als die Männer der Tempelwache zum Gefängnis kamen, waren die Männer fort. Sie kehrten zum Hohen Rat zurück und erstatteten Bericht. Das Gefängnis war verriegelt und die Wachen standen draußen vor der Zelle. Doch als wir die Türen öffneten, war niemand da. Als der Hauptmann der Tempelwache und der obersten Priester das hörten, waren sie ratlos und fragten sich beunruhigt, was wohl geschehen war. In diesem Moment überbrachte ihnen jemand die Nachricht, dass die Männer, die sie hatten verhaften lassen, sich draußen im Tempelbezirk befanden und das Volk lehrten. Der Hauptmann und seine Tempelwächter gingen hin und führten sie erneut ab, allerdings ohne Gewalt anzuwenden. Sie hatten Angst, dass das Volk sie steinigen würde, falls sie den Apostel etwas antaten. Und irgendwie musste ich echt so lachen bei dieser Schilderung von Lukas, wie uns einfach diese ganze Situation einfach so herrlich schildert. Ja. Wie der hohe Priester die Apostel ins Gefängnis wirft, alles verschließt, sogar streng bewacht. Ja. Da kann eigentlich nichts sein, nach menschlichem Ermessen. Wie sie dann den Hohen Rat vorbereiten, alles herrichten, sich überlegen, wie sie das Ganze angehen und so weiter. Und dann wollen sie sie holen und sie sind weg. Und dann hören sie, ja, die stehen im Tempel und reden ganz munter und fröhlich. Einfach weiter, ja. Und dann hat man hin, sie nochmal verhaften. Aber er kann sie nicht einfach verhaften. Ja. Das Volk liebt diese Menschen. Ja. Und die stehen da quasi mehr oder weniger im Rampenlicht. Ja. Also er muss zu ihnen hingehen und sie mehr oder weniger lieb bitten, bitte, bitte, kommt wieder mit. Wir waren noch nicht ganz fertig. Wie kommt es, dass diese hochgebildeten und belesenen Männer nicht sehen konnten, dass Gott hier so am Wirken war? Warum waren sie so blind? Die ganze Stadt sah, dass Gott hier seine Finger im Spiel hat. Ja? Warum konnte es der hohe Priester und Co. nicht auch einfach sehen? Ja? Man könnte sogar sagen, Gott hatte schon urviele eindeutige Wunder und Zeichen gemacht. Man könnte sagen, Gott winkt schon mit dem Zaunpfahl, hallo, das bin ich. Aber sie sehen es nicht. Lukas ist ein Arzt und er gibt uns eigentlich in dem Text eine Diagnose. Er sagt uns, er gibt uns eine Antwort auf diese Frage, warum sie es nicht sehen konnten. Vorher stand, sie waren erfüllt von Neid. Sie waren eifersüchtig. Stell du dir vor, du machst eine urlange Ausbildung, arbeitest dich dein Leben lang hinauf, kämpfst dich hinauf und hast endlich diese eine höchste Position in der Gesellschaft, wo du als theologisches Schwergewicht die höchste Autorität und die Macht hast. Und dann kommen da ein paar Provinzler ohne theologische Ausbildung, einfache Leute, die da kaum lesen und schreiben können, plappern da irgendein Blödsinn von Auferstehung, sagen dir sogar ins Gesicht, dass du einen Fehler gemacht hast. Und das ganze Volk läuft ihnen nach. Alle hören auf sie. Eigentlich hast du ja das Sagen. Eigentlich ist das alles hier irgendwie dein Metier. Du hast die Ausbildung. Du hast das Wissen. Du hast es verdient, dass sie auf dich hören, dass sie dir zuhören. Du solltest hier eigentlich hochgeachtet werden. Aber stattdessen werden diese einfachen Typen da hochgeachtet. Neid. Kennst du das Gefühl? Warst du schon mal neidisch oder eifersüchtig? Wenn du irgendwann so diesen Stich von Neid und Eifersucht fühlst, dann ist das eigentlich ein Geschenk. Ich gebe zu, es ist ein sehr unangenehmes Geschenk. Ja? Es fühlt sich nicht wirklich gut an. Es ist so diese eine komische Mischung aus Angst, Wut und Traurigkeit, so ein komisches Konglomerat von Dingen, was man da kurz spürt. Aber es ist trotzdem ein Geschenk, weil es dir nämlich in diesem Moment zeigt, dass etwas nicht stimmt. Es stimmt etwas nicht. Das sagt dir dieses Gefühl. Und in der Regel stimmt nicht mit den anderen etwas nicht, sondern mit dir stimmt etwas nicht. Das Gefühl sagt dir nämlich, dass du gerade erkannt hast, dass dir etwas fehlt, dass du einen Mangel hast. Du siehst bei einer anderen Person etwas, das du entweder gerne haben möchtest oder gerne können möchtest oder gerne sein möchtest, das siehst du bei jemand anderem. Und wenn wir in diesem Moment innehalten können und nachfühlen könnten und fragen würden, okay, was genau ist der Mangel? Was ist das genau, was mir fehlt? Oder vielleicht noch wichtiger, warum denke ich, dass es mir fehlt? Dann kann es ein riesengroßer Gewinn sein. Wenn wir aber in dieses Gefühl so richtig eintauchen und Neid und Eifersucht in uns Raum geben, ja, dann kann das uns selbst und unsere Beziehungen komplett zerstören. Eifersüchtige, neidische Menschen, das sind die furchtbarsten Menschen, mit denen man irgendwie zu tun haben könnte. Das zerfrisst einem innerlich. Und hier im Bericht von Lukas sehen wir, dass sie eben von, er sagt, sie sind von Neid erfüllt. Und wir sehen, wie aus Neid Zorn wird und wie sie blind vor Zorn eigentlich sogar gegen Gott ankämpfen. Kann es sein, dass wir auch manchmal so blind sind, dass wir Gottes Wirken nicht mehr erkennen? Dieser Kapitän auf diesem Kriegsschiff war von sich und der Überlegenheit seines Schiffes so überzeugt, dass er gar nicht auf die Idee kam, dass hinter dem etwas komplett anderes stecken könnte, als er dachte, dass da steckt. Die hohen Priester und seine Begleiter waren von sich und ihren überlegenen Bibelkenntnissen so überzeugt, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass Gott etwas tun könnte, ohne sie vorher zu fragen. Manchmal stecken wir so in unserem Fahrwasser fest, dass wir gar nicht sehen, was Gott um uns herum alles tut. Und vielleicht kann dieser Text ein bisschen so ein Anstoß sein, einmal ganz neu sich von Gott überraschen zu lassen. Vielleicht kann der Text eine Einladung sein, ganz neu die Augen aufzumachen und nach Gott Ausschau zu halten. Nicht irgendwo, sondern bei dir, in deinem Leben. Bei dir zu Hause, in deinem Alltag, bei deinen Nachbarn, in deiner Arbeit. Wir haben hier in dem Text eine Stadt, die erfüllt war von Gottes Wirken, weil es Menschen gab, die sich Gott zur Verfügung gestellt haben. Und Gott ist immer noch dasselbe wie damals. Bei ihm ist immer noch Heilung. Bei ihm ist immer noch Freiheit und bei ihm ist vor allem Leben. Und wenn wir unseren Kurs in die falsche Richtung gesetzt haben, dann kann es schon mal sein, dass er auf eine sehr kreative Weise versucht, uns darauf aufmerksam zu machen. Und dann sollten wir über unseren eigenen Schatten springen können und auf ihn hören können. Weil wir heute die Lieder gesungen haben, fiel mir eigentlich auf, dass wir wirklich, ich glaube, wir alle, wir tragen eine tiefe Sehnsucht in uns nach Heilung. Und es sind nicht unbedingt die körperlichen Gebrechen, sondern auch vielleicht seelische Dinge. Dinge, die wir herumtragen, die uns zu schaffen machen. Und es ist vielleicht etwas Wichtiges zu wissen. Gott gibt uns nicht unbedingt das, was wir wollen. Aber er gibt uns das, was wir brauchen. Und manchmal haben wir keine Ahnung, dass es da einen Unterschied gibt. Wir haben hier erlebt oder gehört, dass hier alle, die gekommen sind, mit ihren Krankheiten geheilt wurden. Jesus hat nicht alle geheilt, die Krankheiten hatten. Es gab Gründe, wo geheilt wurde und wo nicht geheilt wurde. Aber die Gründe waren nicht irgendwelche persönlichen Dinge. Also wie Sünde oder sowas, keine Ahnung, dass man es nicht verdient hätte oder sowas. Das war es nicht. Sondern Gott weiß genau, was jeder von uns braucht. Das ist es. Und das möchte er dir geben. Er möchte dir geben, was du brauchst. Und falls du irgendwie das Gefühl hast, du hättest irgendetwas verdient, und du hast es nicht, könnte es eine simple Antwort darauf geben. Du brauchst es eigentlich nicht. Das könnte ein völlig neuer Gedanke vielleicht sein. Ja? Wenn ich irgendwo wieder stolper, was ich nicht kann, vielleicht brauche ich es nicht. Wenn Gott liebt dich unendlich und bei ihm ist Heilung und bei ihm ist Freiheit und bei ihm ist Leben. Und er wünscht sich so sehr, dass du am Weg der Heilung bist, am Weg zur Freiheit bist und lebendig bist, voller Leben.